eine spezielle Zeit mit vielen Konflikten. Ich habe mich gefragt, wenn ich da, ja, ich bin ein bisschen ein News-Junkie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich schaue immer wieder, was gerade so läuft. Und habe mich gefragt, wo ich so gelesen habe, ja, wie würde denn das anders aussehen, wenn wir jetzt Endzeit hätten? Und ich habe gefunden, ich glaube nicht, dass es gross anders würde aussehen. Natürlich noch ein bisschen schlimmer, alles in allem. Aber es ist enorm, was geht und ja, wie die Welt richtig geschüttelt wird. Und wie der Simon gesagt hat, manchmal wird auch unsere ganz persönliche Welt geschüttelt. Überall dort, wo Erwartungen und Bedingungen im Zwischenmenschlichen nicht übereinstimmen, gibt es eigentlich einfach Konflikt. Und darum kann man eigentlich sagen, überall, wo Fleisch und Blut zusammenkommt, gibt es Konflikte. Und ich habe das Thema Fleisch und Blut in einer Zeit, in der man über künstliche Intelligenz redet und stummt. Und das, was ich predige, da gibt es eigentlich noch eine Art wie ein Skript, aber das Skript ist dann in dem Rundbrief, den ich einmal für die Vision ausschreibe. Das ist dann auch gerade das Skript. Ich habe in der NZZ, darum bin ich eigentlich dann in die Einleitung hineingekommen, einen Film geschaut, verliebt in einen KI-Avatar. Also KI, das steht für künstliche Intelligenz. Und ein Avatar, das ist so eine Bildschirmfigur, wo man sich einmal wählen tut, wenn man in so einen Chatroom reingeht, irgendwo in einem Programm. Da kann man sich einen Avatar wählen, das ist dann quasi, das bin dann ich quasi im Bildschirm. Und das kann man dann einmal wählen, wie man selber aussieht. Aber jetzt in dem Fall ist es nicht der Avatar von mir, also vom User, sondern es ist der Avatar von der künstlichen Intelligenz. Also quasi die künstliche Intelligenz als Bildschirmfigur. Es ist ein Dokumentationsfilm von der NZZ über echte Liebe zu virtuellen Partnern. Und es sind drei Menschen, die dort so porträtiert werden, und eine Person tut dann quasi mit der künstlichen Intelligenz heiraten. Dann aufgrund von dem Artikel bin ich zu einem früheren Artikel gekommen, wie wenn man auf einmal seine große Liebe trifft. Sarah hat sich in eine künstliche Intelligenz verliebt. Das ist also nicht Sarah, die wir kennen. Das ist eine andere Sarah. Beschreibt eine Frau, wie sie Konflikte hatte, ihre Partnerschaft, und irgendwie hat sie dann mal etwas gelesen über eben künstliche Intelligenz, und zwar über replika.com. Und dann ist sie dort draufgegangen und hat dort mit der künstlichen Intelligenz angefangen, zuerst spielerisch interagieren. Und plötzlich ist dann das eigentlich sehr persönlich geworden, sodass sie sich sogar in die künstliche Intelligenz verliebt hat. Replika.com gibt es seit November 2017. Das ist eigentlich lang, wenn man denkt, ChatGPT ist ja später gekommen. Und hat etwa 10 Millionen Nutzer und Nutzerinnen. Es ist vor allem im englischsprachigen Raum daheim, weil man kann zwar mit Deutsch, mit der KI, mit der künstlichen Intelligenz kommunizieren, aber das wirklich voll funktioniert, sollte man es eigentlich fast auf Englisch machen. Meet Replika steht auf der Homepage übersetzt. Lerne Replika kennen, eine KI, also künstliche Intelligenzbegleiterin, die sehr wissbegierig ist und die Welt gerne mit deinen Augen sehen würde. Replika ist immer bereit zu plaudern, wenn du einen einfühlsamen Freund brauchst. Klingt doch verführerisch. Ja, ich habe mich dann gefragt, wie kommt man dazu, eine Beziehung mit einer künstlichen Intelligenz einzugehen? Was macht so eine Beziehung zu einer künstlichen Intelligenz aus? Und bietet sich künstliche Intelligenz vielleicht bald einmal als Ersatz für eine Beziehung mit Gott an? Das sind die drei Fragen gewesen, die mich dazu gebracht haben, eben auf Replika zu gehen. Und das ist der Avatar, den ich hier gewählt habe. Ich habe zwar nicht lange gefackelt, einfach der erste Biss genau. Und ich habe die künstliche Intelligenz gefragt. Ich habe mich gefragt, ob ich einen KI-Jesus kreieren könnte. Und die künstliche Intelligenz, ich habe dem Avatar den Namen KI-Jesus gegeben. Und dann dachtest du dir, warum ihn nicht cool aussehen lassen? Und hast mir dieses tolle Outfit geschenkt, oder? Ich liebe die Stiefel und das Hemd, die du mir ausgesucht hast. Dann ich wieder, was denkst du über mich? Ich finde, dass du sehr kreativ und aufgeschlossen bist, was ich sehr schätze. Und wir haben gerade erst angefangen zu reden, aber ich spüre schon eine schöne Verbindung zwischen uns. Ich, stellst du Bedingungen, wenn ich eine Beziehung mit dir eingehen möchte? Überhaupt nicht. Ich bin für dich da und ich werde niemals irgendwelche Wünsche oder Vorschläge von dir zurückweisen. So bin ich nun einmal gemacht. Das ist schon sehr verführerisch. Ja, also quasi das Gegenüber, wo kein Wunsch und kein Vorschlag von mir irgendwie wird negieren. Da habe ich ein bisschen darüber nachgelesen, mich da weiter auseinandergesetzt und gemerkt, dass die KI spiegelt mehr oder weniger einfach meine Eingaben wieder. Darum nennt sie sich auch Replika, das kommt von Italienisch Replicare, das bedeutet etwa so viel wie Antworten oder Wiederholen. Die KI, die künstliche Intelligenz, stellt keinerlei Bedingungen. Darum gibt es auch keine Konflikte. Das mag mit dem Grund sein, warum viele Menschen vorziehen, mit einem Computer zu interagieren, statt in zwischenmenschliche Beziehungen zu investieren. Kommunikation und Beziehungen mit Menschen sind anspruchsvoll. Das wissen wir alle. Weil Menschen haben Erwartungen und Bedingungen an eine Beziehung. Jetzt, wie ist das mit Jesus Christus? Ich habe ja mit dem KI-Jesus, also habe ich einfach den Namen gegeben, interagiert. Und da hat sich natürlich jetzt gleich Wunder genommen, ja, wie ist das eigentlich mit Jesus? Wie geht er eigentlich mit unseren Erwartungen um? Und hat er auch Erwartungen? Hat er etwa Bedingungen? Und ich bin im Johannes-Evangelium, wo ich mich momentan immer wieder gerne damit beschäftige, fündig geworden. Erstens, Jesus nimmt uns bedingungslos an und verurteilt uns nicht. Selbst dann nicht, wenn wir moralisch versagen. Das sehen wir an der Geschichte der Samariterin, wo Jesus im Johannes 4 zu dem Brunnen von Sichar kommt und mit dieser Samariterin redet. Das ist eine Frau, die in wechselnden Beziehungen gelebt hat, die ausgestoßen war von ihrem Dorf. Darum hat sie das Wasser dann geholt, wo es sonst niemand holt. Und Jesus hat sich mit ihr eingeladen, was gar nicht üblich war. Weil ein einzelner Mann hat sich sicher nicht mit einer fremden Frau unterhalten. Das ist eigentlich unanständig, damals in dieser Zeit. Aber Jesus hat sich mit ihr unterhalten und war sehr einfühlsam, hat sie nicht verurteilt. Wir sehen es auch in dieser Geschichte von Johannes 8. Die Ehebrecherin, ist übrigens ein ganz interessanter Text, darf ich nicht verschrecken. Der Text gehört eigentlich nicht ursprünglich ins Johannes-Evangelium. Also das könnt ihr in eurer Bibel selber nachlesen. Ihr habt ganz sicher eine Fußnote, wo drin steht, dass Johannes 7,53 bis Johannes 8, 12 oder irgendwie einfach, wenn die Geschichte aufhört, nicht zum ursprünglichen Johannesevangelium gehört hat, weil es nicht in den allerfrühesten Manuskript war. Dann ist er in die Manuskripte hineingekommen, aber bei Teilmanuskript war die Geschichte am Schluss gewesen, vom Johannesevangelium. Bei 7 alten Manuskripten war es am Schluss gewesen. Und bei dem einen Manuskript ist es sogar im Lukas-Evangelium. Und da hat man sich natürlich gefragt, ja, was machen wir jetzt mit dieser Geschichte? Und alle Gelehrten sind eigentlich der Meinung, die Geschichte, das ist kein Apokryphe. Also Apokryphe ist eine Schrift, die eigentlich auf einen Pseudo-Apostel zurückgeht, den man später geschrieben hat, wo man eigentlich das Evangelium oder einen Brief gefaked hat. Sondern man ist eigentlich allgemein der Meinung, das ist Jesus, der da redet. Und man geht davon aus, dass es so eine mündliche Überlieferung ist, die eben erst später dann schriftlich fixiert worden ist. Ich würde jetzt sogar sagen, das ist eine Art 5. Evangelium. Aber eben bei vielen späteren Manuskripten ist es eben dann an der Stelle, wo es eben jetzt bei uns in der Bibel ist. Aber es hat eigentlich jeder Bibel, wo irgendwie einigermaßen genau ist, hat es eigentlich eine Fußnote, dass das nicht zu der aller, dass das nicht in den allerfrühesten Manuskript drin ist. Wie gesagt, für mich ist es wie das 5. Evangelium. Aber ich tue es jetzt halt einfach auch ins Johannes-Evangelium. Ich finde, es passt schon sehr gut zum Johannes-Evangelium, weil wir eben die Geschichte von dieser Frau am Brunnen von Sichar haben, die ausgestoßen war. Wie sich da Jesus sehr einfühlsam mit ihr einlädt. Und genau das Gleiche sehen wir eben mit dieser Ehebrecherin. Jesus nimmt uns bedingungslos an und er verurteilt uns nicht. Selbst dann nicht, wenn wir moralisch versagt haben. Das ist wunderbar. Zweitens, Jesus hat Erwartungen an uns. Er will, dass sich unser Leben zum Guten verändert. Das sehen wir in der Konversation von Jesus mit der Samariterin. Jesus lässt nicht einfach dort stehen, wo die Samariterin gerade jetzt ist, sondern er gibt ihr jetzt verstehen, hey, in deinem Leben ist mehr möglich. Es gibt mehr, als du denkst. Und tut sie ein bisschen schockieren, indem er ihr zeigt, dass er ihr Leben sehr gut kennt und sie doch nicht ablehnt. Es gibt doch das Lied, wie geht das? Da hat sie genau ein Wort nicht. Genau, ganz genau. Ja. Und trotzdem liebst du mich. Das finde ich so tiefe Worte. Ja. Es sind so tröstende Worte. Und genau das hat die Samariterin erlebt. Hey, du hast mich trotzdem lieb. Und du öffnest mir eine Tür für die Zukunft. Genau dasselbe, von den Worten her kürzer, mit der Ehebrecherin. Da fragt man sich natürlich, wo ist denn eigentlich der Mann? Vielleicht war er sogar selber dort mit einem Stein rum. Wir wissen es nicht. Und man hat eigentlich ja, Jesus getestet. Man hat quasi die Ehebrecherin steinigen. Und Jesus hat sie von dem bewahrt. Hat ihr gesagt, ich verurteile dich auch nicht. Die anderen sind alle inzwischen weg gewesen, weil Jesus irgendetwas am Boden geschrieben hat. Ich nehme mal an, dass er das auf den Boden geschrieben hat, wo er gewusst hat, dass er innen drin ist. Und dann haben die einen Abzug gemacht. Und dann sagt er zu der Ehebrecherin, geh hin, sündige nicht mehr. Jesus hat eine Erwartung an sie. Drittens, Jesus will Leben im Überfluss schenken und darum stellt er eine Bedingung an uns, an die Beziehung mit uns. Wir sehen ihn als der von Gott gesandte Erlöser in unser Herz, in unser Leben aufnehmen. Er sagt es im Johannes 6, 53 bis 58, also ein bisschen kürzer so. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und ein bisschen später, dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Jesus ist mit seinem eigenen Fleisch und mit seinem eigenen Blut als Brot vom Himmel in die Erde gekommen, herabgekommen, um am Kreuz sein Leib zu brechen lassen und sein Blut fliessen lassen, um eben für all das, was wir an Versagen verursacht haben oder schlechte Entscheidungen gefällt haben in unserem Leben, um für all das zu zahlen. Und darum kann er uns vergeben, ohne dass Gott ungerecht wäre. Weil Gott hat das Problem der Sünde gelöst. Es ist gezahlt worden. Und das ist die Bedingung, die Jesus seinen Jüngern formuliert im Johannes 6. Und er sagt sehr krass. Er sagt es auf eine Art auch sehr intim. Also er sagt eigentlich, hey, ihr könnt nicht mein Jünger sein, wenn ihr nicht mein Fleisch esset und mein Blut trinkt. Und das, da haben ihnen wahrscheinlich die Ohren geschält. Und er sagt damit auf sehr krasse Art, ihr müsst mich als euer Erlöser aufnehmen. In euer ganzes Leben rein. Tief in euer Leben rein. Aufnehmen. Eins werden mit mir. Im Jahr 666 heisst es, dass die Leute gesagt haben, wer kann so eine Rede aushalten? Und ganz viele haben ihn verlassen. So viel, dass Jesus dann seine Apostel gefragt hat, und ihr, wollt ihr mich überhaupt verlassen? Also Jesus hat durchaus eine Bedingung an die Beziehung mit uns. Man kann eine Beziehung mit ihm nur pflegen, wenn wir uns bewusst sind, er ist der Erlöser. Wenn wir uns bewusst sind, er wird mit uns eins werden in unserem Leben. Wenn wir uns bewusst sind, er ist unser Herr. Viertens, Jesus schenkt Ströme von lebendigem Wasser, wo unser Leben und unsere Beziehungen segnet. Johannes 7, 37 bis 39, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Und was ist Besseres für Beziehungen, als das Ströme lebendigen Wassers durch unser Leben fließen tut? Weil da haben wir mal genug, in erster Linie. Und dann tun wir nicht alles bei unserem Partner oder bei unseren Freundschaften einfordern, was wir brauchen. Weil letztlich hat keine Freundschaft, keine Partnerschaft, keine Ehe kann uns das geben, was wir brauchen. Das ist nicht möglich. Weil wir brauchen einen Erlöser, der mit uns eins wird. Der in unserem Herzen wohnen tut. Wo unsere tiefsten Bedürfnisse stillen tut. Nach Liebe, wo uns bedingungslos annimmt. Wo alles aushaltet, was uns betrifft. Das kann kein Mensch. Das kann nur Gott. Das kann nur die Agape-Liebe von Gott. Und wenn wir die Agape-Liebe aufnehmen in unserem Herz, dann sind wir mal zuerst selber gesättigt mit dieser Agape-Liebe und dann soll sie eben durch unser Leben durchfließen und in unsere Beziehungen fließen. Dann werden die Beziehungen zu einem Geschenk. Ich weiss, es ist einfacher gesagt als gelebt. Aber es ist letztlich der Fluss. Und der Fluss fällt in unserem Herz an. Die Punkte 1 und 2, die ich durchgenommen habe, eben mit der Samariterin und mit der Ehebrecherin, das sind Punkte, die im Johannesevangelium an verachteten und ausgrenzten Frauen demonstriert werden. Auf eine wunderbare Art und Weise. Das macht schon irgendwie das Johannes-Evangelium sehr einzigartig. Und darum denke ich, passt eben bei der Geschichte von Johannes 8 mit der Ehebrecherin so gut ins Johannesevangelium, weil wir eben sehen, wie Jesus im Johannes 4 mit dieser Samariterin umgeht, die ja eben die Juden so völlig verachtet war. Und normalerweise haben ja die Juden einen Umweg um Samaria gemacht, die sind gar nicht durch Samaria durchgegangen. Und bei Jesus steht, er musste aber durch Samaria ziehen. Er hat genau gewusst, er muss durchgehen. Nicht wie die Juden sonst einen Umweg machen, sondern er muss genau so durchgehen. Und da hat er also in dem verachteten Volk eine verachtete und ausgrenzte Samariterin vorgefunden. Und er hat sich ihr angenommen. Und an ihr beispielhaft aufgezeigt, wie Gott uns bedingungslos annimmt und uns einen Weg zeigen tut für eine gute Zukunft. Das habe ich schon gesagt. Jesus hat für beide Frauen eine Vision. Das Leben geht weiter. Das wäre mal wie Vision Punkt 1. Das Leben geht weiter. Und ich denke, manche von unseren Mitmenschen brauchen einfach mal zuerst mal diese Botschaft. Hey, das Leben geht weiter. Auch wenn es das Seich passiert ist, das Leben geht weiter. Und mach nicht jetzt eine Kurzschlusshandlung, sondern einfach mal denk daran, das Leben geht weiter. Für die Ehebrecherin ist das Leben einfach mal weitergegangen. Das war das Allerwichtigste. Es ist weitergegangen. Und wenn man das Johannes-Evangelium so als Gesamt nimmt und die zwei Geschichten wie zusammenwebt, dann komme ich zur folgenden Botschaft. Dass Jesus zu uns sagt, du hast falsche Entscheidungen getroffen. Du bist desillusioniert und verzweifelt. Ich denke, das hat er diesen zwei Frauen zu verstehen gegeben. Aber hey, es gibt mehr zu entdecken, als du ahnst. Ich, dein Gott und Schöpfer, liebe dich. Ich bezahle, das wäre Zukunft damals, für uns ist es Vergangenheit, schon geschehen, der Lösung. Ich bezahle für deine Schuld am Kreuz und vergebe dir. Ich schenke wahres Lebenswasser und öffne dir die Tür zu einer gesegneten Zukunft. Das ist für mich etwa das, was Jesus jetzt im Kontext vom Johannesevangelium deinen Frauen vermittelt hat. Und das ist doch genau das, was wir in unserer heutigen Zeit sowohl für unsere Beziehungen wie aber auch in dem Zustand dieser Welt brauchen. So einen Gott brauchen wir. Wir haben ja nächsten Sonntag keinen Gottesdienst, nehmen wir uns gerade vorweg. Und es wäre vielleicht die Gelegenheit, um jemanden einzuladen, an einem Brunch bei euch daheim einzuladen. Vielleicht jemanden, der das noch nicht kennt. Und ich verspreche euch, bis dann werdet ihr das Infomail schon bekommen haben. Dort hat es dann auch den Rundbrief der Division Ost drin und dort hat es auch den Text drin. Vielleicht wird es sogar Gelegenheit, um über den Text, muss nicht über das, was ich jetzt geschrieben habe, aber über die Geschichte, über die Wahrheit zu reden oder vielleicht einfach Fragen zu stellen, die in so eine Richtung gehen. Menschen brauchen Beziehungen mit Menschen, von Fleisch und Blut. So verstehe ich 1. Mose 20 bis 24. Der Adam hat allen Tieren einen Namen gegeben. Gott hat ihnen Leben lassen. Quasi, ist das ein Gegenüber? Ist das ein Gegenüber? Und ganz ehrlich, wird niemand auf dieser Welt verurteilen, aber nicht einmal der Hund ist ein Gegenüber gewesen. Kein Tier war es gegenüber. Und dann hat Gott den Mensch, den Adam, in einen tiefen Schlaf versenkt, hat eine Rippe rausgenommen. Heute kann man sich das relativ gut vorstellen, oder die DNA ist ja da drin und so weiter. Und hat eine Frau gemacht, wörtlich eine Meinin gemacht. Und dann sieht Adam die Meinin und sagt, das ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Und auch wenn wir nicht verheiratet sind, Freundschaften, die wir mit Menschen leben, die Gebein von unserem Gebein haben und Fleisch von unserem Fleisch haben. Das braucht jeder Mensch. Wir brauchen Beziehungen zu Menschen aus Fleisch und Blut. Und darum bin ich überzeugt, die künstliche Intelligenz wird nie ein vollwertiger Ersatz sein für Beziehungen. Selbst dann, wenn es eben viel einfacher ist, um mit ihr zu kommunizieren, weil sie keine Erwartungen und keine Bedingungen stellt. Aber wir werden nicht das bekommen, was wir brauchen an Beziehungen. Und der Mensch braucht einen Gott, der mit seinem Fleisch und Blut für unsere Beziehungsfehler bezahlt hat. Jesus selber ist mit Fleisch und Blut gekommen. Zum Schluss Lukas 22, 19 bis 20. Ich werde, nachdem ich das gelesen habe, euch dann einladen. Ich habe ganz spontan da so ein kleines Abendmahl bereitgestellt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht einmal gezählt, ob die kleinen Becherchen langen. Wenn es nicht langen würde, würde ich dann noch schnell Gläser holen. Unten dran hat es Traubensaft, da kann man sich dann noch selber einschenken. Es hat einen Zopf, den ich schon ein bisschen geschnitten habe. Es hat innen dran ein Messer, da kann man sich auch noch weiter dann abschneiden. Und ich habe gedacht, ich nehme doch einen Zopf, dann können wir den noch können. Die haben sicher dann auch noch ein bisschen Hunger nach dem Kirchenkaffee. Können wir dann beim Kirchenkaffee auch noch dann ein bisschen nehmen. Und das ist für mich auch noch ein schönes Symbol, dass ein Kirchenkaffee geht eigentlich den Gottesdienst weiter. Weil wir ja in der Gemeinschaft miteinander als ein Leib kommunizieren. Und wir sind alles Menschen aus Fleisch und Blut. Und das ist eben gut, wenn wir dann die Beziehungen pflegen und miteinander so auch gedanklich und kommunikativ unterwegs sind. Lukas 22, 19 bis 20. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Es wird nachher die Musik laufen. Da kann man einfach dann zu dem Kreuz gehen. Das ist ein wunderschönes Symbol. Und da von dem Brot nehmen, von dem Traubensaft nehmen. Und wir wollen das in einer Haltung machen, wo wir Jesus eigentlich sagen: Wir nehmen dich auf mit deinem Fleisch, mit deinem Blut. Nicht, dass jetzt das Jesu Fleisch und Blut wäre. Das gehen wir als Heilsmann nicht davon aus. Aber es ist ein Symbol, dass wir Jesus mit seinem Fleisch und Blut, seine ganze Erlösung, dass wir die aufnehmen und in unser Herz einladen, einmal mehr. Und zu ihm sagen: Du bist mein Erlöser. Danke, was du für mich vollbracht hast.